Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt bei den Kindern. Ich freue mich, heute wieder mal in Lüneburg zu sein und mit euch ein Wort zu teilen. Das hat jetzt schon angefangen, eigentlich schon mit dem Zachäus. Wir werden uns nachher auch noch mit einer Person beschäftigen, die ausgegrenzt war, die am Rande stand. Und insofern ist das Lied, ich hoffe, ihr habt es noch ein bisschen im Ohr, auch eine Aussage, die du, ich zumindest, mit ganzem Herzen gesungen hast. Ich habe enge Grenzen. Ich fühle mich manchmal ohnmächtig. Da ist mein Vertrauen verloren gegangen. Und da ist eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit. Und ich wünsche uns, dass ein Stückchen davon, wenn wir jetzt das Wort Gottes miteinander teilen, auch diese Bedürfnisse berührt. Vater, ich bitte dich, öffne meine Lippen, dass mein Mund dein Lob verkündigt. Amen. Im Programm steht der Titel der Predigt: Schwellenangst überwinden, Vertrauen wagen. Wie bist du heute hier in die Gemeinde gekommen? Gern? Hast du die Schwelle oder die Treppen nach oben froh und leicht und dankbar überschritten? Hast du die Sorgen und Fragen, die dich bedrücken, die dich prägen, mit über die Schwelle hier hereingebracht? Nicht immer fällt der Schritt über eine Schwelle leicht. Ich weiß ja oft nicht, was mich erwartet, wenn ich eine Schwelle überschreite. Wenn ich neu in eine mir unbekannte Gruppe komme, ging mir heute Morgen so im Bibelgespräch mit den Jugendlichen, ich bin ja von 2005 bis 2008 hier gewesen und eigentlich kannte ich kaum noch jemanden, war so ein bisschen eine Spannung, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber es hat sich ganz gut entwickelt. Und wir haben ja, flechte ich mal noch ein, ihr anderen ja auch, über Macht und Machtmissbrauch nachgedacht. Und wir haben uns Machtmenschen angeschaut, die eher negativ auf uns wirken, und Leuchtturmmenschen, die Macht auf eine ganz andere Weise aufüben. Ich hatte gefragt, wer sind denn für euch Leuchtturmmenschen? Da kamen Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, man könnte noch Nelson Mandela dazu nehmen. Also Menschen, die was ausstrahlen. Wir hatten auch biblische, die sind zusammengetragen. Will ich jetzt gar nicht nochmal wiederholen. Leuchtturmmenschen. Und so ein bisschen erleben wir auch dann in den biblischen Gedanken, ja, ich sag mal, zwei Leuchtturmmenschen. Und das soll uns berühren und motivieren. Über die Schwelle gehen. Wenn ich am ersten Tag einer Ausbildung stehe oder beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Oder wenn ich nach einem Umzug in einem neuen Umfeld angekommen bin und noch niemanden in der Nachbarschaft kenne. Wenn ich, und das ist noch schwieriger oder wirklich herausfordernd, zu jemandem gehen muss, um Verzeihung zu bitten, weil ich mein Gegenüber verletzt habe. Welche Schwellenerlebnisse fallen dir ein? Wenn die Kinder erwachsen werden oder es schon sind und zu den Haltungen der Eltern in Opposition gehen, harte Fronten aufgebaut werden und es schwierig ist, im Gespräch zu bleiben. Oder man wird in Personalgespräche gebeten von den Vorgesetzten, wenn es um die Bewertung der Qualität der eigenen Arbeit geht. Mir ist es passiert, und dann hatte ich einen Begleiter, einen Ratgeber, nicht im Gespräch, sondern vorher, und er sagte mir, wenn du im Personalgespräch merkst, dass du an die Wand gedrückt wirst, dann sag das. Und genau das passierte. Und ich sagte das. Aber das brachte nichts. Ins nächste Personalgespräch bin ich mit noch größeren Beklemmungen hineingegangen. Und manchmal braucht es einfach Mut, viel Mut, um eine Schwelle zu überschreiten. Vor einem Jahr haben wir in Uelzen Marco Russo beerdigt, der mit 44 Jahren gestorben ist. Und ich glaube, dass die Eltern und seine Schwester und Bekannte, die ihm nahestanden, mit großen Beklemmungen, mit Befürchtungen, mit Angst und Sorge über die Schwelle in die Friedhofskapelle gegangen sind. Und da könnten wir noch andere Beispiele nehmen. Das fällt schwer. Und manchmal kann man beim Schwellenüberwinden auch mächtig auf die Nase fallen. Manche Schwellen erscheinen tatsächlich unüberwindbar. Hier gibt es ja einen Treppenlift, da kann man das einfach machen. Da muss man die Schwellen gar nicht mal laufen, wenn man das nicht mehr so kann. Setzt man sich in den Treppenlift. Und dann steht die Frage im Raum, wenn ich also mutlos werde, was, wenn ich es trotzdem wage, den Schritt über die Schwelle zu gehen? Wenn ich das Risiko auf mich nehme, welche Erfahrungen der Ausgrenzung, der Ablehnung, von versteckten zynischen Seitenhieben hast du gemacht? Dann fällt es besonders schwer, eine Schwelle zu überschreiten. Dann kann es sein, dass mir andere unter die Arme greifen. Ganz buchstäblich und auch im übertragenen Sinne. Da spricht mich eine Bekannte an, die schwerhörig ist, sehr schlecht hört und von den Lippen ablesen muss, teilweise, ob ich sie begleite zu einem Arzt, um Helfer zu sein. Weil sie alleine dort Schwierigkeiten haben könnte, alles zu verstehen. Und manchmal ziehen wir uns auch selbst zurück, in uns selbst, und dadurch wird der Schritt über die Schwelle zum anderen besonders schwer. Ich kann uns nur Mut machen, wenn wir sehen, da ist jemand, der schleppt sich mit Sorgen herum, dass wir Hilfe anbieten, dass wir zupacken. Von einer Frau, die die Schwellenangst überwunden hat, die das Risiko der Ablehnung eingegangen ist, erzählt Lukas im 7. Kapitel seines Evangeliums. Ich lade euch ein, euch mal in die Geschichte hineinfallen zu lassen, vielleicht die Augen zuzumachen. Ich lese das vor, ich trage es euch vor nach der Willkommen daheim-Übertragung. Lasst einfach mal den Text auf euch wirken. Und es ist erstaunlich, sind wir noch mal bei der Macht, wie Jesus Macht ausübt. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Überschrieben hier in der Übertragung, wem viel vergeben wird. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Dieser, also Jesus, ging zu ihm und legte sich, wie es damals üblich war, zu Tisch. Kurz darauf erschien eine Frau, die überall in der Stadt für ihren sündigen Lebensstil bekannt war. Sie hatte mitbekommen, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, hatte daraufhin eine kleine Alabasterflasche mit äußerst teurem Salböl genommen und ging zu ihm. Sie näherte sich von hinten seinen Füßen und fing an zu weinen, sodass ihre Tränen wie Regen auf die Füße von Jesus herabfielen. Dann löste sie ihr Haar, trocknete damit seine Füße, küsste sie und rieb sie anschließend mit dem Salböl ein. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das alles sah, sagte er zu sich selbst: Wenn dieser Mann der Prophet wäre, für den ihn alle Welt hält, dann wüsste er, was für eine Sorte Frau das ist, von der er sich da verwöhnen lässt. Da wandte Jesus sich ihm zu und sagte: Simon, ich möchte dir etwas erzählen.
Meister, ich höre.
Zwei Männer hatten bei demselben Geldverleiher Schulden. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Keiner von beiden war in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen. Da erließ der Geldverleiher beiden ihre Schuld. Welcher von den beiden wird wohl dankbarer sein? Simon entgegnete, ich nehme an, derjenige, dem die meisten Schulden erlassen worden sind, der höhere Betrag. Das ist richtig, pflichtete Jesus ihm bei. Und dann wandte er sich wieder der Frau zu, blieb aber weiter mit Simon im Gespräch. Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast kein Wasser gebracht, um mir die Füße zu waschen. Sie aber hat ihre Tränen auf meine Füße fließen lassen und sie sogar mit ihren Haaren abgetrocknet. Du, Simon, hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit sie hereingekommen ist. Du hattest für mich keinen Tropfen Salböl übrig. Sie aber hat ein ganzes Fläschchen über meinen Füßen ausgegossen. Das ist der Unterschied. Sie zeigt mir ihre überschwängliche Liebe, weil sie weiß, dass ihr viel, sehr viel vergeben wird. Du hast mir wenig Liebe erwiesen, weil du der Meinung bist, dass dir auch nichts vergeben werden müsste. Und das ist die Stelle, die mich besonders bewegt hat. Wo stehe ich? Bin ich auch einer, der meint, mir müsse nicht viel vergeben werden oder gar nichts? Oder bin ich eher auf der anderen Seite, dieser Frau? Und dann sprach Jesus die Frau direkt an. Du kannst dich wirklich freuen, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die übrigen Gäste, sich hinter vorgehaltener Hand zuzuflüstern, was glaubt der eigentlich, wer er ist? Wie kann er jemandem zusagen, seine Sünden seien ihm vergeben? Jesus überhörte das Gerede und sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, du kannst in Frieden gehen. Das wünschte ich mir auch, diese Fähigkeit, Dinge zu überhören, die mich vielleicht verletzen. Jesus hört's, aber er geht nicht drauf ein. Und irgendwie erinnert es mich an den Einstieg, den wir heute in dem Video gesehen haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wir kommen dahin. Und in dieser Geschichte wird es deutlich. Die Frau freut sich, dass Jesus sich ihr zuwendet. Wer war diese Frau, die Lukas nicht mit Namen erwähnt? Also es ist ganz klar nicht Maria Magdalena, die in Lukas 8, Vers 2 erwähnt wird. Das ist eine falsche Interpretation, die auf Gregor den Großen um 600 nach Christus zurückgeht und sich hartnäckig hält. Aber das ist ja auch nicht der Kern der Geschichte. Jesus wird von Simon, einem angesehenen Mann, eingeladen und mit ihm und anderen gefragten Männern zu essen. Jesus nimmt die Einladung an und legt sich mit den anderen zu Tisch. Das ist eine wirklich verrückte Geschichte, finde ich zumindest. Versetzen wir uns doch einmal in die Situation hinein. Als ob wir bei dem Essen damals dabei sein dürften. Ach so, stopp, nur wir Männer. Die Frauen sind da unerwünscht gewesen. Na gut, das war mit dem Augenzwinkern. Da platzt eine stadtbekannte Frau mit zwielichtigem Ruf hinein in die feine Gesellschaft der angesehenen Herren. Stellen wir uns einfach mal vor, wie sie zunächst auf der Schwelle stehen bleibt. Sie schaut in den Raum hinein, den sie gleich betreten wird. Sie kennt die missbilligenden Blicke. Sie kennt die Ablehnung, die ihr gleich begegnen werden. Ausgrenzung, Verachtung, vielleicht auch Anzüglichkeit. Doch sie ahnt, da ist mehr im Raum als geringschätzige Be- und Verurteilung. Einer ist da, der tiefer sieht als die anderen. Die Botschaft von oben. Und sie sieht ihn, Jesus. Er ist mitten im Raum. Und alle die überheblichen Bewertungen kann sie hinter sich lassen. Die nonverbalen Sticheleien, du gehörst nicht dazu, du bist nicht genug, du bist es nicht einmal wert, diesen Raum zu betreten. Noch kann sie umkehren, noch kann sie zurückgehen, nach Hause in ihre kleine Sicherheit. Kennst du solche Situationen auch? Beklemmende Atmosphäre? Am liebsten wieder umkehren und weglaufen. Und manchmal möchte man auch über die Schwelle gehen, aber die Tür bleibt verschlossen. Oder man wird nicht eingeladen, ins Haus über die Schwelle zu kommen, weil man nicht erwünscht ist. Das tut so richtig weh. Doch die Frau geht den Schritt über die Schwelle. Dieser Schritt ist nach vorn gerichtet, nicht zurück. Und auch der nächste und der übernächste Schritt. Und sie betritt den Raum. Sie setzt sich den missbilligten Blicken und den spöttischen Mündern aus. Sie wagt sich Schritt für Schritt in die Atmosphäre der Ablehnung. Und während die Blicke der Ablehnung sie begleiten, ruht ihr Blick auf Jesus. Und das möchte ich auch, auf Jesus blicken. Wenn ich verzweifelt, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn man mich ausgrenzt oder ich mich angegriffen fühle, auf Jesus blicken. Und am Platz von Jesus angekommen, geschieht etwas Überwältigendes. Die Frau öffnet ihr Herz und lässt zu, dass man sie sieht, so wie sie ist. Ehrlich, verletzlich. Und liebevoll. Sie näherte sich von hinten seinen Füßen und fing an zu weinen, sodass ihre Tränen wie Regen auf die Füße Jesu hinabfielen. Dann löste sie ihr Haar, trocknete damit seine Füße, küsste sie und rieb sie anschließend mit dem Salböl ein. Ihre ganze Aufmerksamkeit gehört Jesus. Was um sie herum geschieht, ist ihr plötzlich nicht mehr wichtig. Wie werden die Saubermänner diese Situation wahrgenommen haben? Atemberaubende Sprachlosigkeit, heruntergeklappte Kinnladen. Welche Gedanken werden diesen Männern durch den Kopf gegangen sein? Wie diese Frau sich anbietet, einfach widerlich. Das hat ja erotische Züge. Was für eine Sorte Frau das ist, von der er sich da verwöhnen lässt, denkt Simon. Was für eine Unverschämtheit. Die unreine Sünderin überträgt nach jüdischen Regeln ihre Unreinheit auf die ach so reine Männergemeinschaft. Konkret gesagt auf Jesus, denn sie berührt ihn. Aber auch Jesus nimmt die Blicke und die missbilligenden Gedanken der Anwesenden wahr. Er spürt die Distanz, die nun auch ihm begegnet. Wer sich auf solch eine Frau einlässt, kann kein Prophet sein und schon gar nicht der Sohn Gottes. Wer sollte dir, Jesus, schon glauben, wenn du solchen Umgang pflegst? Schauen wir uns die Gemeinschaft dieser Rechtgläubigen mal ein klein wenig an. Ich habe dazu drei Zitate gefunden, aus dem Buch mit Psalm 23 durch den Tag von Jörg Albrecht. Wer nachher möchte, kann auch noch ein Skript mit ein paar Impulsen von der Predigt mitnehmen. Da stehen diese Zitate auch mit drauf. Gebe ich euch am Ausgang, wenn ihr es möchtet. Schauen wir uns die Rechtgläubigen dort einmal an. Waren sie glaubend, also gottvertrauend, oder waren sie einfach nur religiös? Zitat 1. Religion tendiert seltsamerweise immer dazu, Regeln aufzustellen und Beziehungen zu vernachlässigen. Es scheint für Menschen einfacher zu sein, Regeln zu befolgen, als Beziehungen zu pflegen. Zitat 2. Das System, also die Religion, lässt uns selbstzentriert, selbstverliebt, selbstgerecht und hochmütig werden. Zitat 3. Recht haben ist wichtiger als lieben. Die Verteidigung der reinen Lehre hat Vorrang vor liebevollen Taten für den Andersdenkenden. Macht schon irgendwie nachdenklich, finde ich. Jesus versteckt sich nicht vor der Ablehnung, die ihm nun auch unverhohlen gezeigt wird. Im Gegenteil, er bringt deutlich rüber, ich sehe keinen Grund, diese Frau zurückzuweisen. Und damit zitiert er eigentlich ein Wort aus Johannes 6, Vers 37. Da steht nämlich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er wendet sich der Frau zu, schaut sie an, mit dem Blick der Liebe Gottes. Dieser Blick, der dich ganz sieht, der erkennt, wovor du dich fürchtest und wonach du dich sehnst, gesungen von der Sehnsucht. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das sagt Jesus auch zu dir und zu mir. Deine Schuld ist dir vergeben. Auffällig ist auch, was wir vielleicht erwartet hätten, dass diese Frau nicht, soll ich es nennen, verbal gebeichtet hat und dann um Vergebung gebeten hat. Aber ihre ganze Haltung, das Nonverbale, zeigt, dass ihr Herz berührt ist. Ein bisschen wie bei Zachäus, der dann zurückgab, was er bei den anderen zu viel abgenommen hatte. Diese Reaktionen, diese Haltung, diese Handlungen, die sie vornimmt, die Tränen, die fließen, ihre bittende Körperhaltung, die Küsse und das Salben des Messias, das zeigt, ich lege alles hin vor Jesus und ich lasse mein altes Leben los. Und ich erwarte, das hat sie ja auch erlebt, deine Zuwendung. Und so sagt Jesus eben auch zu uns, dein Vertrauen hat dich gerettet. Nicht deine Werke. Na doch, machen wir eine Einschränkung. Dieses eine Werk, diese eine Handlung, zu Jesus zu gehen und Last abzuladen, belastende Dinge loszulassen. Ich glaube, dass die Frau völlig überwältigt gewesen ist, dass sie Jesus überwältigt, fragend, aber doch verstehend angeschaut hat. In dem Video heute Morgen, die Freude ist meine Stärke, die Freude am Herrn, war das so deutlich. Und ich glaube einfach, dass diese Frau das erlebt hat. Und Jesus beschreibt Simon und den anderen Männern eine Fähigkeit dieser Frau. Die Fähigkeit zu lieben, ihre Identität in der Liebe Gottes zu finden. Man muss schon sagen, dass Jesus das auch ausspricht. Sie hat die Fähigkeit zu lieben, hatte ja in dem Bereich, wo sie herkam, durchaus eine gespaltene Bedeutung. Aber er sagt ihr, du hast eine Fähigkeit, die haben die anderen hier nicht. Sagt er nicht verbal, aber es bringt er rüber. Sie hat die Fähigkeit zu lieben mehr als alle anderen dort im Raum. Wo Liebe sichtbar wird, da verschwinden die Schwellen zwischen uns. Auch die Schwelle zwischen Gott und uns verschwindet durch Liebe. Und ich erinnere mich, muss das mal einflechten, an die Andacht in unserem Andachtsbuch heute Morgen, wo es um die drei Dimensionen ging, Länge, Höhe, Breite. Und dann noch die Tiefe dazu kommt, wo der Autor schreibt, was ist das eigentlich? Wir kennen doch nur drei Dimensionen. Und an der Stelle dachte ich mir, ist zwar nicht mathematisch oder physikalisch nachzuweisen. Aber vielleicht ist die vierte Dimension genau das, was diese Frau erlebt und was sie hat. Liebe, liebevolle Zuwendung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, kann man da nur dazu stellen. Die Ausstrahlung der Liebe Jesu gibt dieser Frau den Mut, die Schwelle zu überschreiten und ihre Lebenslasten bei ihm abzulegen. An dieser Stelle hatte ich eigentlich das Lied Meine Hoffnung und meine Freude, aber ich glaube, wir lassen es. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Das könnt ihr ja vielleicht zu Hause singen. Meine Stärke, meine Freude, mein Blick auf Jesus, jetzt ist mir der Text auch noch weggerutscht. Ihr könnt es zu Hause aufschlagen. Das ist das Lied 411. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, jetzt habe ich es. Jesus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Lass dir nicht einreden, dass du nicht dazugehörst. Besinne dich auf die unbeschreibliche Liebe Jesu, wenn du Ablehnung erlebst. Und wag den Schritt über die Schwelle, den Schritt ins Leben. Du gehörst dazu. Schlimm ist es auch, wenn wir uns selbst mit der Bewertung nicht genügend abstempeln. Kleine Anekdote zum Schmunzeln. Timo Grebe, bei dem habe ich mal von meiner geringfügigen Beschäftigung gesprochen. Ich mache ja noch so einen Minijob. Und Timo grätschte rein und sagte: Sag nicht geringfügig, du bist nicht geringfügig. Insofern spreche ich jetzt immer vom Minijob. Das ist eine kleine Parallele. Wir dürfen uns nicht irgendwo sagen lassen, wir sind nur geringfügig oder nicht viel wert. Als Christ darf ich wissen, da ist einer, der tiefer blickt. Richte den Blick auf das, was dich stärkt. Verbinde dich mit Menschen, die dir gut tun und die dich ermutigen. Gott sieht uns ganz. Auch mit allem, was schiefläuft in deinem und in meinem Leben. Mit allem, was krank ist und verletzt, was erschöpft ist. Gott sieht uns ganz, aber er legt uns eben nicht fest auf das, was uns fehlt. Gott schaut dich an und sieht, dass du zum Heilwerden bestimmt bist. Die Ungeliebten sieht er auf dem Weg zur Liebe. Die Ausgebrannten sieht er neuen Sinn und neue Kraft schöpfen. Die Gebeugten sieht er Schritte in die Freiheit gehen. Er sieht, wie wir uns aufrichten, wie wir unsere Gaben entfalten. Und übrigens, das sieht er auch bei dieser feinen Herrengesellschaft der Pharisäer mit ihren abschätzigen Blicken, die ihre enge Welt verteidigen wollen. Er sieht auch bei ihnen die Möglichkeit, dass sie Schritte in die Weite gehen können. Er sieht zuerst ihre Möglichkeiten, ihr Potenzial und nicht zuerst ihre Grenzen. Wie gehen wir mit anderen um? Sehen wir zuerst die Möglichkeiten oder die Grenzen? Und genauso sieht Jesus dich und mich an. Na klar, wirst du manchmal über Schwellen stolpern. Natürlich wird es Situationen geben, wo du am liebsten auf der Schwelle umkehren möchtest, wo dir das Risiko des Weitergehens viel zu groß ist. Doch Gott, der Vater, schaut mich so an, wie Jesus diese Frau in der Löwengrube der feinen Herren. Er sieht alles, was in uns steckt. Wagen wir es, hinter den nicht immer angenehmen Schwellen unseres Lebens nach Gott zu suchen, so wie diese Frau. In der Verbindung mit Jesus sind neue Schritte möglich. Ich wünsche dir, dass du mit der Zusage aus Jesu aus diesem Gottesdienst in den Alltag gehst. Bei mir erhältst du Vergebung. Dein Glaube rettet dich. Du kannst in Gottes Frieden gehen, ins Leben. Amen.